Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vor kurzem, als es mit den Lockerungen dieser Corona-Regeln noch nicht so weit her war, da begegnete ich einer ehemaligen Konfirmandin. Und ich sprach sie an, ich fragte: Mensch, du, wie geht's dir denn jetzt so in dieser Corona-Zeit? Genießt du die langen Corona-Ferien oder freust du dich schon auf die Schule? Die Antwort kam prompt: Ich freue mich so auf die Schule. Und ich denke, oh, das war ich ein bisschen überrascht. Wer geht denn schon gerne in die Schule? Warum? Aber die Erklärung war einfach: Ich will endlich wieder meine Freundinnen sehen. Ich will mich endlich wieder mit denen treffen und ich fühle mich so allein. Dass man niemanden treffen kann, das ist richtig kacke. So hat sie gesagt. Ja, ich fühle mich so allein. Das ist doch ein Gefühl, das in den letzten Wochen unzählige Menschen hatten. Egal welches Alter, junge Menschen, die ihre Klassenkameraden vermissen, oder die Alten im Heim, die über Wochen keinen Besuch bekommen dürften. Ich fühle mich so allein. Das ist richtig kacke. Ob es deswegen anfangs so einen Run auf Klopapier gab? Jedenfalls, sicher, wer Familie hat, Kinder zu Hause und endlich mal abends Zeit für die Familie hatte, weil endlich mal nicht so viele Termine sind, der hat die Zeit sicher auch irgendwie genossen und genießt sie noch. Aber wie viele Menschen haben das nicht? Und auch in unserer Gemeinde gibt es viele, viele, die so sehr die Zeit herbeigesehnt haben, dass wir uns wieder treffen können zu Gottesdiensten. Endlich, endlich wieder den anderen sehen, begegnen. Und wir freuen uns, dass das nun allmählich wieder möglich wird. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dieses Gefühl von Alleinsein, von Einsamkeit, das gab es doch auch schon vor Corona, oder? In einer Studie kam heraus, dass fast 10 Millionen Deutsche sich einsam fühlen, wohlgemerkt vor der Corona-Zeit schon. Fast 10 Millionen Deutsche fühlen sich einsam. Jemand sagte mal: Manchmal fühle ich mich so einsam, dass ich mich sogar über eine Rechnung im Briefkasten freue. Hauptsache, es ist mal da ein Brief drin. Der berühmte Hirnforscher Manfred Spitzer, er schreibt in seinem Buch Einsamkeit, die unerkannte Krankheit, dass Einsamkeit die Todesursache Nummer 1 in der westlichen Welt sei. Denn, er begründet das, das chronische Gefühl des Verlassenseins könne die Risikofaktoren für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung begünstigen und sogar auch zu den Krebs, die Krebserkrankung wahrscheinlicher machen. So ist seine These. Das mag vielleicht etwas überspitzt sein von Herrn Spitzer. Aber es zeigt doch auf, wie bedrohlich Einsamkeit für uns sein kann. Und schon auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir, dass Gott selber sagt: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Nicht gut. Und doch, es ist ja unsere Realität, oder? Es ist unsere Erfahrung, das Alleinsein und damit auch Einsamkeit. Das kann man doch nicht einfach ausradieren. Einsamkeit also auch so eine Art Virus, eine Art Pandemie? Ich habe von einer alten Frau gehört, die in einer Großstadt lebte und dort verstorben ist. Und sie hatte ein Tagebuch hinterlassen, so ein kleines Tagebuch. Tag für Tag hatte sie in ihren letzten Lebensjahren so eine Eintragung gemacht. Und es waren immer nur zwei Worte, die sich da monoton wiederholten, die da unter jedem Datum standen, so fast wie die Strafarbeit eines Schülers, der 50 Mal denselben Satz aufschreiben muss. Und so stand bei jedem Datum, niemand kam. Immer nur diese beiden Worte. Niemand kam. Niemand kam. Erschütternd. Traurig. Und du denkst, ja, wirklich traurig. Und vielleicht fragst du dich, wie geht es jetzt wohl weiter in der Predigt? Ah, gleich sagt er bestimmt, ja, wenn du Jesus kennst, dann bist du nicht mehr einsam und alles wird gut. Falsch gedacht. So sage ich es nicht. Ich will dir erklären, warum ich das so nicht sagen kann. Weil ich selber das Gefühl von Einsamkeit kenne. Ich erinnere mich, wie ich als Jugendlicher, später auch als Student, mich einige Jahre wirklich sehr, sehr einsam gefühlt hatte. Ich hatte irgendwie keine richtigen Freunde. Ja, ich war ziemlich engagiert da in der Gemeinde, habe so eine Jungschargruppe, eine Kindergruppe geleitet. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Aber so gleichaltrige, richtige Freunde, Fehlanzeige, hatte ich nicht. Lange auch keine Freundin, das war ja auch so ein Ding, wo man sich einsam fühlt. Und dann gab es damals so ein Lied, das habe ich gern gesungen und da stand der Text, das war so, wenn du Jesus kennst, bist du nicht einsam mehr. Er ist dir nah, immer für dich da. Bist du allein, wird er bei dir sein. Wenn du Jesus kennst, bist du nicht einsam mehr. Dieses Lied fand ich eigentlich klasse, aber das Problem, es hat bei mir nicht gestimmt. Ich hatte doch Jesus und ich war trotzdem einsam. Und so liebte ich das Lied auf der einen Seite, weil es mich irgendwie getröstet hat, und ich hasste es zugleich, weil es sich nicht echt anfühlte. Es deckte sich nicht mit meiner eigenen Erfahrung. Und inzwischen denke ich, ja, auch ein Mensch, der im Glauben steht, kann das erleben. Einsamkeit, allein, verlassen. War es nicht sogar bei Jesus selber so im Garten Gethsemane? Von seinen Freunden, von seinen eigentlich besten Freunden im Stich gelassen, verlassen, verraten und verleugnet. Wie einsam muss er sich gefühlt haben. Und dann lese ich in der Bibel, wie große, bekannte Gottesleute oft zutiefst einsame Menschen waren. Mose, der 40 Jahre lang nichts sah außer Schafe in der Wüste. Jeremia, der sogar den Tag seiner Geburt verfluchte, so einsam hat er sich gefühlt. Hiob doch sowieso, der alles verloren hat. Elia, der Gottesmann, der einen echten Burnout bekommen hat, der Depressionen bekam und den Wunsch hat, in der Wüste zu sterben. Und eben auch David. Und in solch einer Einsamkeitssituation, da schreibt David nun diesen Psalm 27, den wir vorhin gebetet haben. Ihr Lieben, das ist kein heile, heile Gänschen, es wird bald wieder gut. Das Kätzchen hat ein Schwänzchen, es ist bald wieder gut. Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Kennt ihr den Kinderreim? Das mag Kinder vielleicht vorübergehend trösten. Aber ein echter Trost ist das nicht. So einfach ist es auch in diesem Psalm nicht. Im Gegenteil, in diesem Psalm, da spüre ich ein echtes Ringen mit Gott in großer Not. Und dennoch ist es ein Gebet voller Hoffnung und Zuversicht. Wir wissen nicht mehr ganz genau, in welcher Situation David dieses Gebet geschrieben hat. Vielleicht war es die Zeit, wo er auf der Flucht war vor den Aufständischen, vor den Rebellen, die ihn vom Thron stürzen wollten. Und der Anführer war sein eigener Sohn Absalom. Einsam muss sich das denn angefühlt haben. Und es sind zwei Dinge, nach denen er sich sehnt, wo er Hilfe sucht. Und diesen beiden Dingen möchte ich mit euch zusammen jetzt ein wenig nachspüren. Denn ich glaube, dass diese beiden Dinge wirklich tragen. Das erste ist die Gemeinschaft in der Gemeinde und das zweite ist die Gemeinschaft mit Gott selbst. Also zunächst die Gemeinschaft in der Gemeinde. Er betet, eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Dem David geht es wie vielen von uns in den letzten Wochen. Er fühlt sich einfach ausgesperrt von den Gottesdiensten. Für ihn gab es auch einen Lockdown, eine Ausgangssperre. Nein, eigentlich vielmehr eine Eingangssperre. Er durfte nicht mehr im Tempel die Gottesdienste mitfeiern, weil er ja auf der Flucht war. Auch wir konnten wochenlang nicht mehr zusammen Gottesdienst feiern. Und David merkt, mir fehlt da was. Was ist es, was ihm fehlt? Ich denke, es ist vor allem die Gemeinschaft. Ihr Lieben, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch am meisten wünschen? Einen besseren Job vielleicht oder überhaupt einen Job? Eine bessere Frau vielleicht oder einen besseren Mann? Bravere Kinder? Ein Lottogewinn? Da ist ein Ehepaar und beide feiern im selben Jahr ihren 60. Geburtstag. Auf einmal erscheint eine Fee und sagt, ihr beiden, ihr habt einen Wunsch frei. Da sagt der Mann, okay, dann wünsche ich mir eine 30 Jahre jüngere Frau. Sagt die Fee, kein Problem, schwupps ist der Mann 90. Also nicht jeder Wunsch ist ein guter Wunsch. Und manchmal ist es auch ganz gut, dass Gott nicht jedes Wunschgebet von uns Menschen erhört. Aber das beeindruckt mich schon hier. Was war hier Davids Wunsch? Was war sein größter, sehnlichster Herzenswunsch? Er wünscht sich, im Hause des Herrn zu bleiben, sein Leben lang, um die schönen Gottesdienste des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten. Was für ein total seltsamer Wunsch, oder? Nun, um das Gebäude geht es ihm dabei überhaupt nicht, denn der Tempel war zu Davids Zeit noch keineswegs dieser Prachtbau voller Glanz und Gloria. Nein, das hat ja erst sein Sohn Salomo gebaut, diesen prächtigen Tempel. Der Tempel zur Zeit Davids, das war ein Provisorium für die Bundeslade, also es ging ihm nicht ums Gebäude. War es die Nähe Gottes? Das könnte man ja meinen. Allerdings wusste David, dass Gott ihm überall nahe ist, egal wo er ist, ob er im Tempel ist oder sonst wo auf der Flucht. Das wusste doch David. Hat er nicht selber gebetet in Psalm 139, nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen. Die Nähe Gottes kannst du überall haben. Und trotzdem wollte er um alles in der Welt im Hause des Herrn sein. Dort wurde Gottesdienst gefeiert. Und da wollte er dabei sein. Und Luther übersetzt das ja so, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn. Schöne Gottesdienste, das soll uns jetzt nicht in die Irre führen. Es geht hier nicht um Ästhetik und Kunstgenuss. Was macht einen Gottesdienst schön? Da gehen die Geschmäcker auseinander. Für den einen ist es ein wunderschöner Bachchoral, für den anderen eine tolle Band, die richtig abgeht. Aber auf diese Schönheit, so oder so, kommt es nicht vorrangig an. Wörtlich übersetzt lautet dieser Satz, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn, wörtlich übersetzt anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn. Darum geht es im Gottesdienst, dass Gott zu uns freundlich ist, dass Gott uns eben dient, Gottesdienst. Und wie? Durch die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern und durch sein Wort. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und im Judentum ist das so, du brauchst 10 Leute, 10 mündige Juden, dann erst kann es überhaupt ein Gottesdienst sein. Nun, auf die Zahl kommt es nicht an, aber entscheidend ist doch die Gemeinschaft. Und darum ist es so wichtig und so gut, dass wir wieder zusammenkommen können, denn diese Gemeinschaft ist eine gute Medizin gegen alle Einsamkeit. Und das heißt nun nicht, dass man alle in der Gemeinde so richtig doll mögen muss. Das ist nicht so. Und das heißt auch nicht, dass wir nun alle dicke Freunde sind. Nein, leider gibt es auch in der Gemeinde das, was wir auch sonst kennen. Es gibt auch Streit, es gibt Zoff, Eifersucht auch. Ja, es gibt auch Verletzungen und es gibt wirklich bittere Enttäuschungen. Das gibt es auch in der Gemeinde. Eben wie in einer echten Familie, bei echten Brüdern und Schwestern. Aber man gehört doch zusammen. Und das bedeutet, da wirst du auch getragen. Erst vor ein paar Tagen erzählte mir jemand, wie sie sich in einer sehr schweren Zeit von ihrem Hauskreis getragen gefühlt hat. Durch die Gebete. Sie selber konnte gar nicht mehr beten, so schlecht ging es ihr. Aber da wusste sie, da sind die Geschwister, die jetzt für mich beten, die für mich und an meiner Stelle und für meine Familie eintreten bei Gott. Das gehört mit zur Freundlichkeit Gottes. Das ist Gottesdienst, denn da dient uns Gott, indem er uns andere Menschen schickt. Paulus macht das dann später im Neuen Testament nochmal sehr, sehr deutlich. Das Haus des Herrn, der Tempel Gottes, das seid ihr, das ist die Gemeinde. Ja, ich weiß, dass auch wir als Martinsgemeinde oft genug weit weg von diesem Ziel sind. Und das wünschte ich mir so sehr, dass wir ein Ort sind, wo Menschen, die einsam sind, zumindest immer wieder mal spüren können, ich bin ja doch nicht allein. Ich wünsche mir, dass hier bei uns keiner ins Tagebuch schreiben muss, Tag für Tag, niemand kam. Gemeinschaft in der Gemeinde. Doch nun noch das andere, Gemeinschaft mit Gott. Das ist das andere, was David in seiner Einsamkeit wirklich hilft, dass er sich doch immer wieder an Gott klammert. Mal trotzig und glaubensstark, dann wieder auch in Zweifeln, mal voller Zuversicht, mal mit Zittern und Zagen. Voller Zuversicht, wenn es hier heißt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Mal aber auch ganz ängstlich und fragend und bittend. Und flehend, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, verlass mich nicht. Da ist nicht alles schon so glatt und so klar, sondern da sind auch Zweifel und Kämpfe. Verlass mich nicht. Es ist ein Aufschrei. Wie einsam muss sich David gefühlt haben, dass er sogar die schlimmste Verlassenheit, eine Extremsituation beschreibt, die eigentlich unvorstellbar ist. Er sagt, denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Eigentlich war es bei ihm ja der eigene Sohn gewesen. Aber das schreibt er hier nicht. Und wer ist es bei dir? Der Ehepartner? Der beste Freund vielleicht? Ist er vielleicht verstorben? Oder ist er einfach weggegangen? Ist er einfach nicht mehr da?
aber der Herr nimmt mich auf. Der Herr nimmt mich auf. Ihr Lieben, das ist kein Selbstläufer. Nach dem Motto des Liedes, wenn du Jesus kennst, bist du nicht einsam mehr. Dass das so ganz automatisch immer ist, nein. Aber es ist ein Ringen. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. David ist im Wort Gottes zu Hause. Er liest die Bibel, er sucht die Nähe Gottes. Ja, manchmal muss man Gott suchen. Warum? Weil Gott sich verbirgt. Das begreifen wir nicht. Warum spielt Gott Verstecken mit uns? Aber wir suchen. David sucht. Bist du auch ein Suchender? Ein Fragender? Ein Tastender? Ein Stolpernder? Willkommen im Club. David war genauso. Und dann wird ihm doch diese Zuversicht geschenkt, die ich dir wünsche, die ich auch mir immer wieder neu wünsche. Er erhöht mich auf einen Felsen. Wow, auf einen Felsen. Ihr Lieben, im Neuen Testament, Paulus erklärt den Felsen. Er sagt, der Felsen, das ist Jesus Christus, das ist unser Fels, unser Halt, unser Trost, gerade wenn sonst alles wankt. Jesus Christus führt uns in dieses Land, von dem David nur so eine Vorahnung gehabt hat. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Das ist das Land des ewigen Lebens. Und darum kann David schon jetzt harren. Auf den Herrn harren. Das heißt, das ist ja so ein altes Wort, kein Mensch versteht das noch, aber harren heißt geduldig wartend vertrauen. Harre des Herrn, so endet dieser Psalm. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt. Und harre des Herrn. Amen.